Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kryptonerds Uncut am 4. September um 11.55 Uhr, wie jede Woche Freitag. Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Spannende Woche und spannender Monat vor allem auch hinter uns, gerade was den Kryptomarkt und vor allem den Bitcoin betrifft. Wir werden uns heute mal so ein bisschen anschauen, was passiert gerade im Markt, was passiert bei Robinhood. Wahnsinn, was da gerade auf deren Chain abgeht. Ich glaube, das sollten wir uns mal ein Stück weit genauer anschauen. Und wir schauen dann nochmal rein. Wir hatten ja immer in den letzten Wochen und Monaten darüber gesprochen, so dieser alte Börsenspruch, sell in May and walk away, but remember to come back in September. Und wir werden uns mal so ein bisschen auch kurz anschauen, was ist denn eigentlich am Handelsmonat September so schlimm, wie viele da draußen sagen und ist es überhaupt so? Und dann schauen wir uns nochmal an, was gerade im Bereich Tokenized Stocks abgeht und was komischerweise jetzt Memes damit zu tun haben. Und damit nochmal herzlich willkommen und auch liebe Grüße in die Richtung Süden an den Sascha. Sascha, schön, dass du wieder mit dabei bist.
Erik, ich freue mich wie immer außergewöhnlich. Mir geht's super. Eineinhalb Wochen noch bis zur Conference.
Ready to rock?
Ready to rock. Jeder, der sich neu registriert hat, bitte registrieren. Eintritt ist umsonst.
Genau. Also, damit erstmal, wie gesagt, ganz, ganz liebe Grüße an unseren Partner wie jede Woche, Bison. Liebe Grüße nach Stuttgart. Vielen Dank für die Unterstützung hier an der Stelle. Und Leute, checkt die Beschreibung und die Shownotes aus. Da haben wir nochmal einen Link für euch reingepackt für unseren Partner. Und ich würde sagen, ich gehe direkt ins Screensharing, denn du hast schon was angesprochen. Natürlich auch nochmal kurzer Werbeblock hier an der Stelle. Leute, Sascha und sein Team reißen sich den Hintern auf, eine gute Konferenz auf den, einfach hier aufs Parkett zu bringen. Und habt Top-Speaker mit dabei. Ihr habt Alex Höppner, CEO von All Unity, mit dabei. Ihr habt den Cyrus von Swissborg als CEO mit dabei. Der Ali Reza ist dabei. Ihr habt, ja, ich glaube, du kannst nochmal so deine Highlights so ein bisschen spiegeln. Leute von Google, IBM dabei. Also es ist schon gutes Speaker-Line-up. Was sind so deine Highlights? Was würdest du sagen?
Die Opening halt. Wenn ich nach dem ersten Tag abends dastehe, bei entspannter Atmosphäre, Musik, Networking mit einem Drink in der Hand.
Ja, das glaube ich. Ja, das ist immer so diese Anspannung, klappt alles, funktioniert alles. Also ich sehe dich ja dann auch immer über die Conference rennen und hast dann gefühlt drei Telefone in der Hand und noch ein Mikrofon. Und also das ist schon immer so High Intensity. Freue mich aber wieder drauf, wird dieses Jahr anders, wird in der Kokerei Hansa sein. Das ist so ein Industriedenkmal, ne? Ist, glaube ich, ganz cooles Umfeld und wird auch noch viel mehr drumherum sein. Und ja, das Geilste, Tickets sind for free. Also ihr habt da richtig einen rausgehauen, finde ich. Ich bin gespannt, was da alles so auf uns wartet. Ich werde auch tatsächlich wann werde ich ihn anreisen? 14.09. reise ich an und bin sehr gespannt auf die Location. Und wenn ihr Bock habt, da schon mal ein Preview zu bekommen, folgt uns gerne mal bei Instagram, Kryptonerds. Da könnt ihr auf jeden Fall dann schon mal am 14.09. ein bisschen sehen, was euch da erwartet. Also Tickets schnappen, vom 15. 16.09. mit dabei sein. Und lasst euch inspirieren von dem, was da so stattfindet. Anything to add, Sascha?
Nothing to add.
Habe ich was vergessen? Okay. Ja, unsere Beta, vielleicht noch ganz kurz, Kryptonerds Trading Lab, wir haben unsere Beta-Version und Testphase jetzt abgeschlossen. Hat echt Spaß gemacht. Wir hatten so 30 sehr, sehr aktive Tester, muss ich sagen, mit denen wir auch sehr gut vorangekommen sind. Wir hatten über 90 verschiedene Feedbacks und Bugs reported bekommen. Wir hatten über 900 Trades, die gesetzt wurden. Wir hatten, über 90.000 Nerd Points, also unsere quasi Aktivitätspunkte, die gesammelt wurden und so weiter und so fort. Also ist richtig was passiert. Ich hätte auch gar nicht gedacht, dass mit 30 Leuten da wirklich so viel passiert. Hat echt Spaß gemacht. Und da auch nochmal, Sascha, ja, ich verneige mich. Sascha hat tatsächlich inoffiziell oder vielleicht auch offiziell.
Was heißt hier inoffiziell?
Du hast den Wettbewerb offiziell gewonnen, den Beta-Tester-Trading-Wettbewerb. Sascha hat mit 107%, glaube ich, final abgeschlossen, mit weitem Abstand zur Konkurrenz. Sascha hat aber auch maximales Risiko gefahren und die Handbremse mal gar nicht angezogen gehabt. Also das war schon, du hast einfach den Short-Squeeze gut mitgeritten, würde ich mal sagen.
Ja, hier ist perfekt getimed.
So wie man
es wäre auch, oh, es wäre auch tatsächlich noch mehr geworden, weil ich mir die Woche irgendwie hatte ich, bevor der Kurs wieder das Pumpen angefangen hat, ja, dachte ich mir auch, oh, jetzt, dann habe ich aber gesehen, dass der Wettbewerb schon vorbei ist.
Ja, genau, richtig. Also wir können ja mal reinschauen. Ja, Sascha hier mit 107%, zweiter Platz mit 7,86%, dritter Platz 7,72% und so weiter und so fort. Ja, also das, da hat Sascha auf jeden Fall Gas gegeben. Und ja, aber deine Winrate, ja, die war ja auch gar nicht so schlecht, 77,8%. Average Win $9,000, Average Loss $5,600. Und deine Average Haltedauer waren über 9 Stunden.
Tja, da staunst du, wa?
So.
Jetzt also beim gedacht, ersten, ja.
Das wäre alles
beim
ein bisschen kürzer. Okay. Ja. Und ich dachte, es wäre alles ein bisschen kürzer. Ja, aber das ist ja alles transparent, kann man sich alles anschauen. Aber mit lediglich 18 Trades an die Spitze. Da hatten wir teilweise andere dabei, die haben mehr Trades gesetzt, aber hat leider nicht zum Sieg geführt. Ja. Also ganz spannende Insights, die wir dort gewinnen konnten. Was kommt jetzt als nächstes bei uns? Wir werden regelmäßige Events machen. Wir haben den Hannes Demske vom Sunrise Börseninfodienst mit am Start. Der setzt sich einmal im Monat mit uns intensiv dann jetzt mit dem Thema Marktgeschehnisse auseinander. Auch was für Krypto-Stocks, also Aktien gibt es in dem Umfeld. Da werden wir jetzt einmal im Monat eine Session haben und wir probieren jetzt so alle 2 Wochen tatsächlich Webinare anzubieten. Und auch unsere Kurse werden weiter ausgebaut für alle, die in unseren Pro-Mitgliedschaften sind. Ist es so, dass wir demnächst am 12.9. ihr seht das dann hier schon, die Möglichkeit haben, dann unsere DeFi Masterclass sich anzuschauen mit dem Marcel Uhlmann. Und dann werden quasi jede Woche wird dann sozusagen ein Kurs-Video-Drop sein, wo dann immer wieder neue Videos mit dazukommen. Und ihr seht dann auch genau, ab wann die Videos freigeschaltet sind. Genau, also da passiert einiges, aber wo auch einiges passiert, ist der Kryptomarkt. Und da wollen wir jetzt nochmal genauer drauf schauen. Sascha, wir sind bei 81.034 Dollar im Bitcoin-Preis. Was hatten wir uns letztens aufgeschrieben, was unsere Wette der Woche war?
Die Wette der Woche war, ich hatte gesagt, der Preis heute wird liegen bei 82.300. Und du hast gesagt, bei 80.500.
Was hab ich gesagt?
Jetzt haben wir natürlich da ein Delta von 500 zu deinem und von 1.300 zu meinem. Sprich, es ist eine knappe Kiste, aber ich gebe natürlich gerne zu, wenn ich verloren habe. Diese Woche geht der Punkt an dich.
Ja, vielen Dank, Trommelwirbel. Diesmal konnte ich mir den Sieg sichern. Und ich muss sagen, heute Morgen, als ich reingeschaut habe, waren wir bei 80.300. Und da dachte ich mir so, ja, perfekt, Punktlandung. Und auf einmal fängt das Ding an zu pumpen. Und ich gehe mit Sascha in den Call und ich sage so, Sascha, wir müssen jetzt anfangen zu recorden, sonst verliere ich das Ding noch. Aber seitdem hat er schon wieder einen kleinen Rücksetzer gemacht. Also von daher, ja, vielen Dank. Ende der Folge machen wir das Gleiche wieder und schauen uns an, was letzten Endes unsere Prediction für nächste Woche ist, auf die natürlich kein Gewähr und kein Verlass ist und auf die sich niemand stützen sollte. So, aber Gewinner und Verlierer der Woche. Wen haben wir da dabei? Wir haben Pons und Arbitrum. Jetzt wird der ein oder andere sich fragen, was ist denn überhaupt Pons? Vielleicht gehen wir da mal ein bisschen rein und erklären das. Also, Robinhood Chain vom großen Robinhood, nicht den aus Sherwood Forest oder wie das heißt, sondern der Handelsplattform. Da ist jetzt, die sind gestartet mit ihrer eigenen Chain und wenn man sagt, eigene Chain, stimmt das nicht so ganz. Ja, also die bauen wiederum auf Arbitrum, auf der Infrastruktur von Arbitrum auf. Und falls man sich fragt, warum Arbitrum so pumpt, ja, genau deswegen, weil sie letzten Endes die technische Grundlage und Basis liefern, damit Robinhood ihre Chain betreiben kann. Und Pons ist der Launchpad-Token von Robinhood, also von der Robinhood-Chain. Und dadurch, dass die Chain gerade wahnsinnig durch die Decke geht, zieht es natürlich auch alles, was damit im Umfeld liegt, mit nach oben. Ja, und in den letzten 7 Tagen 386% gemacht, der Pons-Token. Und Arbitrum auch in den letzten 7 Tagen um 57% nach oben gezogen. Und man muss sagen, Arbitrum hat ja echt davor lange irgendwo rumgedümpelt und auch nochmal echt einen Rücksetzer gemacht, jetzt tatsächlich im April. Ja, mal sehen, wie die Reise weitergeht. Aber ich könnte mir vorstellen, je nachdem, wie Robin Hood sich jetzt und die Chain sich weiterentwickelt, könnte es den Token auf jeden Fall nochmal in andere Sphären verschlagen, aus meiner Sicht. Ja, genau.
No meine Ansicht dazu ist vielleicht ein bisschen differenzierter, weil aus der Erfahrung der letzten Bullrun und Marktbewegungen ist der Hype immer gerade da, wo was neu ist. Das war damals, sind von Solana-Memes alle auf BNB rüber, wo BNB letztes Jahr hier nochmal hier angezogen hat mit der Chain und der Meme-Aktivität. Jetzt ist das ganze Trading auf der Robinhood-Chain. Die Frage ist, wie sustainable ist das Ganze? Ich glaube nicht sonderlich, weil du hast ja zwei Themen. Du hast den traditionellen, die traditionellen Cases auf der Chain wie Tokenized Stocks und du hast aber diesen ganzen Meme-Markt, das natürlich für Quick Profits ist. Und dieser ganze Meme-Markt, der wandert dahin, wo gerade der Hype ist.
Ja, genau. Aber wenn man sich anschaut, Sie sagen ja selbst Finance on-Chain, ja, und Sie wollen Build for Financial Services in Real-World Assets. Ja, das mag sein, aber so wie Sie es gerade aufbauen, ist es halt einfach die nächste Meme-Chain, die gerade abgefeuert wird. Und das ist auf der einen Seite, um die Aktivität und die Volumina nach oben zu ziehen, natürlich nett und irgendwie Momentum aufzubauen. Ist aber die Frage, was kommt danach tatsächlich und wie nachhaltig bauen Sie es überhaupt?
Ich glaube, dass du da nicht als Chain nicht besonders viel Mitspracherecht hast, ob da Memes kommen oder nicht. Das Gleiche war doch damals, wo Base rausgekommen ist, die Chain von Coinbase. Wollten die auch nicht? Haben sie eine Wahl gehabt? Nee, weil du musst ja trotzdem, die Chain ist am Ende des Tages offen und als Developer kann ich eine Swap, kann ich einen Meme-Coin, kann ich eine Trading-Plattform drauf bauen, wie ich möchte. Und neue Chain, neuer Hype, die Masse kommt und die Devs kommen.
Ja. Aber du kannst natürlich auch so ein Ökosystem in eine gewisse Richtung steuern und Dinge incentivieren oder halt auch nicht. Und dementsprechend, es bleibt abzuwarten tatsächlich, wie sich das weiterentwickelt. Aber aktuell ist absolute Meme-Rush auf Robinhood unterwegs. Und ich bin sehr gespannt, wo die Reise hingeht. Aber gerade geht da ganz schön auf jeden Fall das Volumen durch die Decke. Ne?
Sie haben jetzt Was machen die denn fies gerade? Wissen wir das? Warte mal, ich schau gerade auf DeFi Llama, Robinhood Chain. Die haben DeFi TVL gerade von 830 Millionen. Mit 24 Stunden Chain Fees 4,5 Millionen. Boah.
Naja, die machen schon gut Geld auf jeden
Fall. 1,6 Milliarden Dex-Volumen in den letzten 24 Stunden. Also da ist im Moment schon echt, da ist gut was los.
Naja. Also man sieht es auch in den ganzen Zahlen, ja, wie die Kurve seit jetzt irgendwie den letzten Wochen anzieht. Also die haben schon unheimliches Tempo und man sieht ja auch, dass Robinhood aktuell so die ganzen bekannten Chains absolut im Schatten stehen lässt, was Voluminas angeht, ja. Also da ist schon eine wahnsinnige Verschiebung, die da gerade stattfindet, aber wie du gerade auch schon richtig gesagt hattest, es ist die Frage, wie lange tatsächlich hält das Ganze und wie nachhaltig ist das so? Ich glaube, das wird sich jetzt zeigen über die nächsten Wochen und Monate und bin sehr gespannt, aber an alle diejenigen, die da mit früh dabei waren, hat sich wahrscheinlich schon gut ausgezahlt. Ja.
Werbung. Wenn du mit Krypto starten willst, ist nicht die erste Frage, welchen Coin kaufe ich, sondern wem vertraue ich und wie kompliziert wird das? Genau deshalb möchte ich dir heute unseren Partner Bison empfehlen. Bison ist der Krypto-Broker von der Gruppe Börse Stuttgart mit über 160 Jahren Erfahrung am Markt und Made in Germany. Der Fokus ist ganz klar: Einfachheit und Zuverlässigkeit. Du kannst dich in der App oder über Web kostenlos registrieren, dich ganz einfach verifizieren und dann in wenigen Minuten loslegen. Was ich als einsteigerfreundlich empfinde, Bison hat ein intuitives Design, mehr als 50 echte Coins wie Bitcoin oder Ethereum und der Handel ist gebührenfrei, ohne Kosten für Ein- und Auszahlung oder Kontoführung. Wenn du Bison jetzt einfach mal austesten möchtest, bekommst du mit dem Aktionscode BITCOIN10 10 Euro in Bitcoin. Wie? Kostenlos registrieren, Konto verifizieren, Geld einzahlen und Krypto handeln. Hinweis auf die Teilnahmebedingungen unter bison.app/audio.
Werbung Ende.
Okay, aber von Robinhood gehen wir mal ein Stück weiter in Richtung Bitcoin. Und ich habe mir einfach mal ein paar Zahlen, Daten und Fakten mitgebracht. Denn ich habe mir noch mal so ein Stück weit angeschaut, Wir hatten seit 2017 einen der besten Augustmonate, die es ja seit 2017 gab. Und dementsprechend, warte mal, was habe ich hier? Trifft auch den notorisch schlechtesten Monat. Genau. Genau, bester August seit 2017 in dem Fall. Ja, das ist das, was uns hier letzten Endes im Bitcoin mit knapp 25% entgegenstand. Also wir hatten hier 24,95% im August. Ja, ich bin gerade auf die Seite, heißt coinlore.com. Und da gibt es verschiedene historische Daten aufgewertet, wo die Monate auch ausgewertet sind. Ne? Also was war der Eröffnungskurs des Monats, was war der Schlusskurs des Monats, ist da relativ gut aufgedröselt. Und tatsächlich hatten wir hier, ja, seit genau mit 2017 hatten wir mit 63% einen der stärksten Plus-Monate, Plus-August-Monate, die es gab. Und jetzt hatten wir hier 26 mit 24,95. So, jetzt haben wir ja damals gesagt, Sascha, das ganze Thema Sell in May and Walk Away, but remember to come back in September. Es ist ja von vielen so beschrieben, dass der September einer der schwächsten oder schwächeren Handelsmonate ist und dass man da vorsichtig sein sollte. Grundsätzlich, August war gut, ja, aber wenn ich mir so die letzten zum Beispiel Bitcoin-Jahre nur den August anschaue, hatten wir teilweise schlechteren August als tatsächlich einen schlechteren September, ja, generell. Auch wenn man sich nochmal die ETF-Flows anschaut, auch da hatten wir wirklich einen sehr, sehr guten August, ja, also da wurden wir zuvor sehr hart tatsächlich abgeholt von der Realität, also wahnsinnig viele Outflows, aber wenn man sich die Zahlen jetzt hier im August anschaut, nur von Mitte August bis Ende August oder jetzt Anfang September sogar, da hatten wir ganz wenig Outflow und super viel Zufluss. Ne? Also das ist, glaube ich, sehr, sehr positives Momentum dann gewesen, was dann auch generell mit drauf eingezahlt hat, dass wir uns positiv entwickelt haben, aber generell sagt es eigentlich nichts darüber aus. Oder vielleicht nochmal kurz Gedanken sortieren, ein kleiner Reset bei mir. Also, was ich hiermit sagen will, ist dieser Spruch, remember to come back in September, ist für mich so ein bisschen die Frage, ja, warum soll ich denn erinnert werden, wiederzukommen, wenn der Monat auch eigentlich noch schlecht ist? Ja, so, soll ich dann da einkaufen oder was soll ich da machen? Also, wie ist der Spruch gemeint? Wie interpretierst du ihn für dich, Sascha?
Dass ich da wieder kaufe.
Dass du da wieder kaufst. Okay, okay. Aber dadurch, dass der Monat ja doch auch noch öfter negativ schließt als positiv,
das
ist ja die Frage, naja, aber wenn er noch negativer schließt, dann sollte ich ja eher eigentlich erst im Oktober kaufen, oder? Anfang Oktober.
Es kommt halt auf den Zeitpunkt an. Das ist ja nicht der ganze Monat rot oder der ganze Monat grün.
Ja.
Also das Ziel ist ja immer, unten zu kaufen und oben zu verkaufen. Den Pump im Folgemonat will ich ja mitnehmen.
Ja, got your point. Aber wie gesagt, dadurch, dass die ja schließen, die meisten Monate im September negativ geschlossen haben, ist ja quasi der Schlussstand, ja, Ende des Monats, dann immer niedriger als der Öffnungsstand. Muss ja so sein. Ja, oder war ja dann demnach auch historisch so. Und demnach würde es ja dann erst Sinn machen, quasi mich Ende September, Anfang Oktober einzukaufen.
You know what I mean? Kann ich an der Statistik nicht beurteilen, weil ich den Monatsverlauf nicht sehe. Ich sehe ja bloß ganze Monate. Es kann ja keine Ahnung, ob jetzt da der Preis am Anfang des Monats gepumpt hat und am Ende wieder gefallen ist oder andersrum. Das sehe ich
Ein besser Einstieg war. Doch, du siehst schon eine Open und eine Close. Und Open war immer höher als Close. Weißt du?
Ja.
Das ist hier die Statistik, also für die es nicht sehen, es gibt einen prozentualen Summary, also ist es im Plus oder Minus und mit wie viel im Plus und Minus. Und dann gibt es einen Open-Kurs, ja, also zu welchem Kurs hat der Monat geöffnet. Und weil es geht ja da nicht um einen High und einen Low, sondern um einen Open und einen Close, also O und C. So, und hier sehen wir dann quasi, dass die Close-Dates, also die Close-Kurse, dann dementsprechend niedriger waren. Ja, also so interpretiere ich das jetzt hier, First View. So, das heißt, ich habe immer einen höheren Stand am Anfang des Monats, weil so wird ja auch die monatliche Performance berechnet. Ja, ich schaue am Anfang des Monats, wo sind wir gestartet und Ende des Monats, wo sind wir gelandet. Und wenn das ein Plus ist, ist es ein Plus und wenn das ein Minus ist, ist es ein Minus. So. Also so ist das ja zu interpretieren, aus meiner Sicht. Erkennst du das? Kannst du das so sehen?
Ja, ja. Ich sehe das.
Ja, ist vielleicht noch mal ein bisschen kleiner bei dir auf dem Screen, deswegen frage ich, ja. Okay, nee, also das muss ja dann so, in der Interpretation dessen muss es ja so sein, dass dann Ende des Monats und dadurch, dass der statistisch schlechter ist, der Monat, ja, über die letzten Jahre, wobei das jetzt 25, 24,
ja,
das nicht so war, aber davor
22 Jahre, zählt ja alles nicht.
Also,
wenn dann zählt
du weißt, was ich will, oder?
Ja, ja. Es zählen ja eigentlich nur, statistisch kannst du ja bloß die letzten Jahre angucken, weil alles, was davor ist, hast du ja noch ganz andere Volumina gehabt wie jetzt.
Ja, ja.
Also, am Ende des Tages ist es, wir halten die Glaskugel in der Hand, in die Luft.
Ja, natürlich, klar, natürlich, so. Aber es wird ja schon so aus der Statistik, also wenn wir jetzt zum Beispiel, da habe ich mir noch was rausgesucht, so aus dem, was war das, DAX, Dow Jones und zwei andere Indizes hier, DAX, MDAX, Dow Jones und Nasdaq, haben sich jetzt mal tradistats.com heißt das, Statistik, Börsenmonate im Vergleich. Und da haben sie sich einfach mal die durchschnittlichen Gewinne gezogen, waren das positive, negative Monate. Und da zeichnet sich ja eigentlich ein Muster. Und da sieht man eigentlich sehr, sehr stark, dass der Juni einer der historisch schlechtesten Monate ist. Und dass natürlich August und September auch noch zu den schlechter performenden Monaten gehören. Aber September ist der zweitschlechteste Monat verglichen mit dem Juni. Was ja auch passt zu diesem ganzen Sell in May, a walk away. Ja, also das ist ja so ein bisschen auch vielleicht self-fulfilling prophecy, ja. Wenn das alle glauben und alle dann so tun, ja, dann ist es klar, dass es eintritt. Aber tatsächlich, der September ist ein schwacher Monat, aber nicht einer der schwächsten Monate, ja. Und ich glaube, das zeigt das Chart hier relativ deutlich und das ist über die letzten 20 Jahre betrachtet. Ja, so, also kann man festhalten, dass Juni ein sehr schwacher Monat ist. Und September der zweitschwächste, aber nicht mit Abstand der schwächste, so wie er teilweise dargestellt wird. Ne? Genau. Okay. Vielleicht das nur kurz, das als Exkurs dazu. Aber wo wir gerade bei Stocks sind. Sascha, du hast noch was mitgebracht von Coinbase. Coinbase files with SEC to offer perpetual futures on US Stocks. So, kurze Übersetzung. Was bedeutet das? Was hat Coinbase vor?
Coinbase will den Heimmarkt beackern, weil dieses Perpetuals gibt es ja schon außerhalb der USA und jetzt haben sie quasi mit der SSD gefüllt, dass sie auch Perpetuals für Stocks in der USA anbieten dürfen. Was sind Perpetuals? Perpetuals sind quasi 24/7 handelbare Produkte, in denen ich vor allen Dingen mit Leverage traden kann, also Short und Long mit Faktor was weiß ich was, je nachdem wie halt das Filling ausschaut. Und das wollen sie quasi für US-Stocks, tokenisierte US-Stocks ermöglichen.
Hier bis zu
Leverage 10, Trading 10x. Für 10x.
Obwohl,
also kann ich sagen,
separate from the companies. Okay, ja, hier steht es auch nochmal. This is separate from companies offshore institutional offering under Bermuda Regulation, which provides up to 50x. Ja, also das, was du gerade gesagt hattest, alles, was sozusagen produktseitig nicht in den USA liegt, kann bis zu 50x gehandelt werden. Ja, wird wahrscheinlich aber auch nicht für deutsche Kunden möglich sein, weil auch unter Mika, das, was ich soweit weiß und kenne, sind wir auch ähnlich bei den 10x im Perps-Bereich, was zugelassen ist bei Mika-regulierten Playern in Europa. Ja, da habe ich jetzt auch noch nicht viel mehr als 10x gesehen. Ja. Und von daher passt das eigentlich ziemlich gut zu dem, was hier in Europa auch die Vorgabe ist. Aber ja, okay, spannend. Und das bringt natürlich nochmal unheimlich viel Volumen aus meiner Sicht, weil das sind ja gerade die Produkte, die richtig, also wo die Börsen ganz offen gesagt gut und sehr viel Geld dran verdienen. Ja.
Ja, generell mit tokenisierten Aktien. Ich meine, das ist ja ein Riesenhype gerade, weil der Vorteil ist natürlich, ich kann 24/7 traden, was ja der normale Stockmarkt nicht ermöglicht. Und jetzt haben natürlich die traditionellen Anbieter ein bisschen Angst, dass ihnen da das Geschäft wegläuft und zukünftig Stocks über quasi Neobanken, Neobroker oder halt auch einfach neue Player wie eine Robinhood oder Coinbase getradet werden und gar nicht mehr über die traditionellen Kanäle. Und da gibt es jetzt auch verschiedene Diskussionen von der Nasdaq etc., ob man nicht den regulären Aktienmarkt auch am Wochenende oder samstags etc. aufmacht, weil sie ein bisschen Angst haben, dass ihnen dass das Volumen flöten geht. Das Volumen ja eigentlich nicht, weil die Aktie ja trotzdem 1:1 repräsentiert ist, sondern es geht ja hier eher, wer kassiert die Trading-Gebühren.
Genau das. Ja, ist richtig. Ja, das ist ein spannender Fight, der jetzt, glaube ich, stattfindet. Und ich glaube, das ist auch viel Politikum im Hintergrund, was da gemacht wird. Weil de facto hast du ja jetzt, also du hast ja zwei Welten, die so aufeinander clashen, ne? So die Crypto-Player kommen immer mehr so in diese traditionelle Richtung geschoben, ne? Was Stocks, Edelmetalle, andere Rohstoffe und sowas angeht, ne? Also auch Kraken, Coinbase, Bitpanda, you name it, also eher die aus dem Kryptobereich kommen, gehen jetzt mehr Richtung der klassischen Produkte und Werte da draußen auf dem Markt und andersrum genauso, ja, also alle die vorher, wen hätten wir da zum Beispiel, N26 oder klassische Banken auch, die eher aus dem Aktienhandel kommen, ETF-Handel kommen, sind jetzt mehr und mehr dran, auch Kryptoprodukte anzubieten über die letzten Jahre und die Frage ist da, wie kann das koexistieren miteinander? Ja, das wird am Ende, glaube ich, auch ein Preiskampf werden. Und dann die Frage, wer ist groß genug und wer setzt sich durch? Ja, so, also bin ich gespannt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der ein oder andere dann gewisse Produkte auch schon wieder einstellt und Offerings einstellt, weil es halt auch schwierig ist, alles irgendwie zu betreiben, wenn es sich langfristig nicht monetarisieren lässt oder kostendeckend ist, ja, genau.
Wobei bei der Thematik hatte ich die Woche auch einen Podcast mit dem Chief Growth Officer von TradingView. Also gerne reinhören auf GibTech Insights.
Was hat der grob gesagt dazu?
Ja, das sagt auch,
Teaser reden.
Es gibt in ein paar Jahren auch keine traditionellen Sparbücher mehr und sie sehen ja, wo das Volumen herkommt, dass Tokenized Stocks, Perpetuals, Prediction Markets ist gerade da, wo das Geld einfach ist und wo die Trader auch unterwegs sind.
Ja, krass. Okay, so, dann gibt es rund um das Thema Tokenized Stocks jetzt so ein ganz komisches Geschwür, was sich entwickelt. was du wieder aus den Tiefen der Krypto-Szene mitgebracht hast.
So tief ist das denn? Das Volumen auf Robinhood muss ja irgendwo hergehen. Und was ist auf Robinhood passiert? Robinhood hat als traditionelle Finanzchain angefangen, bei denen Tokenized Stocks quasi handelbar sind. Was haben schlaue Meme-Coin-Trader gemacht? Die haben einfach anstatt quasi den Meme-Coin zu pairen gegen den Stablecoin oder gegen den nativen Token auf der Chain, pairen die den quasi mit dem Tokenized Stock. Sprich, wenn der Meme-Coin getradet wird, also wenn jemand kauft oder verkauft, dann quasi immer gegen den Tokenized Stocks und das verändert natürlich das Volumen. Und in dem Extrembeispiel kam es dazu, dass quasi irgendwie so eine Mushroom Company in China durch ein paar Gerüchte, die gestreut worden sind, massiv gepumpt hat, auch in der realen Wirtschaft, weil, wie gesagt, dieses Pairing da war. Oder das bekannteste Beispiel ist der AI-Token auf Robinhood, weil der ist gepaart mit Nvidia und der ist halt dann auch teilweise auf, ich glaube, 180 oder 200 Millionen hochgegangen.
Artificial Inu ist da in dem Fall AI gemeint und ist an wahrscheinlich Shiba Inu angelehnt in dem Fall, was ein weiterer bekannter, sehr großer Meme-Coin ist, für die da noch nicht ganz so tief drin sind. Und aber genau, wie funktioniert das jetzt? Das heißt, du hast dann kein Handelspaar, was dann irgendwie Meme-Token USDT, USDC ist, sondern
du hast Meme-Token, Tokenized Stock, Tokenized Stock, Meme-Token. Das heißt, du musst einen Tokenized Stock auf jeden Fall kaufen, wenn du den Meme-Token kaufen willst, über die DEX von denen. Und andersrum ist es genau das Gleiche. Also du verkaufst dann gegen den Tokenized Stock und dadurch ziehst du natürlich Volumen hoch.
Ja, total. Aber
Nvidia bewegst du dadurch nicht. Nee. Aber jetzt irgendein Penny-Stock, wie jetzt in dem Fall diese chinesische Pilzhersteller, den bewegst du halt.
Ja, aber das Ding ist ja die Frage, woher kommt das? Also das ist ja quasi aus meiner Sicht von den Leuten von Robinhood schon ganz bewusst so gemacht, dass sie halt sagen, hey, pass auf, Wir machen die Pairs, geben wir die Möglichkeit dazu, ja,
weil
ja,
wir möchten, kannst du nicht verhindern.
Das ist
das kann ja jeder, ja. Das kann ja, du kannst ja als Dev pairen gegen was du willst.
Ja, schon klar. Aber das ist ja in der Mechanik dessen, was dann auch der Dex oder beziehungsweise der Chain zuträglich ist, ist es ja total sinnig zu sagen, so, hey, die ganzen Glücksritter, also ich müsste es mir nochmal anschauen, ob es auch andere Pairs dahinter gibt oder ob diese Token dann nur spezifisch in diesem Pair Nvidia handelbar sind. Ja, also müsste ich mir nochmal anschauen, habe ich noch nicht gemacht. Aber wenn das nur so wäre, dann macht es ja total Sinn, denn dann ziehst du ja die ganzen Meme-Coin-Trader-Glücksritter, die den Token haben wollen und das Meme handeln wollen, die müssen ja vorher Nvidia kaufen, ja, um überhaupt den Coin dann handeln zu können. Also ja. So ziehst du ja deine Tokenized Stocks Voluminas nach oben.
Naja.
Also wie du ja eben schon gesagt hast. Aber genau, das müsste ich mir nochmal anschauen. Aber es scheint so zu sein. Und das ist ja in der Logik und Mechanik, wie ich dann die Volumen dieser Chain nach oben ziehe, total, total sinnvoll. Ja, also das ist ja wiederum.
Es passt auf jeden Fall für Robin Hood, aber wie viel Einfluss Robin Hood da drauf hat, weiß ich nicht. Zumal in Frage stellen, weil theoretisch kannst du das auf jeder Chain ja machen, wo Tokenized Stock laufen. Das könnte ich jetzt auch auf Solana machen.
Ja.
Aber der Hype ist halt gerade auf Robinhood und dann hast du natürlich, Meme ist ja ein professionelles Business. Es sind ein paar globale Player, meistens in Fernost oder in Asien, die ja den ganzen Tag nichts anderes machen, um Meme-Coins zu launchen, Märkte manipulieren, Volumen hochziehen etc. Ja. Und die wissen ja ganz genau, wie bewege ich den Markt, wie bringe ich die Trader auf eine Chain und wie profitiere ich davon. Das sind die launchen ja kein Meme-Coin aus Jux und Tollerei.
Non-Profit.
Non-Profit, sie machen den Menschen was Gutes, sondern nein, die verdienen damit Geld. So.
Ja, genau. Es ist eine wahnsinnig spannende Industrie, für die es verstehen. Ja, okay, lass uns tatsächlich schon bei 30 Minuten, ey, was ist denn los heute? Zu viel Werbeblock am Anfang gemacht. Okay, lass uns eine Sache noch mit reinnehmen. Die Sberbank, russische Bank, hat jetzt mit ins Angebot aufgenommen, dass es auch Crypto-Backed Loans gibt und als Collateral, also als Sicherheit, kann man Ether und USDT hinterlegen und man bekommt dann dementsprechend dafür, ja, Kredite in russischen Rubel ausgegeben. Macht eigentlich für die Bank total Sinn, das so zu machen, oder? Also dadurch, dass der russische Rubel so stark wahrscheinlich weiter entwertet wird. Ich gebe zum jetzigen Zeitpunkt, gebe ich russischen Rubel aus, bekomme dafür x Stablecoins, die ja stabil bleiben, bestenfalls, ja. Und habe dann einen verfallenden Rubel dagegen. Also ist doch für mich als Bank eigentlich total, total sinnvoll, das so zu machen, oder?
Ich bin gerade überlegen, wie das mit der Mechanik ist, ob...
Ja, aber du hast ja, wie funktionieren solche Backed Loans? Also du hast einen Collateral, also eine Sicherheit, und dann wird von dieser Sicherheit nochmal ein Sicherheitsabschlag genommen. Ja, also zum Beispiel, wenn ich Aktien für einen Kredit hinterlege, ich möchte meine Aktien jetzt nicht verkaufen. Genauso würden das die Leute dann mit USDT oder Ethereum sagen. Oder es gibt ja auch Bitcoin-Backed Loans, ja, also wo Bitcoin dann dahinter steckt. Bei Aktien ist es dann meistens so, dass man irgendwie 60% der Summe, die man als Sicherheit hinterlegt, an Kredit bekommt. Das ist so grob, ganz, ganz grob über den Daumen gepeilt, so die Logik dahinter. Und so wird das auch hier in etwa sein. Bei USDT, also einem Stablecoin, könnte ich mir noch vorstellen, dass es eventuell höher ist, vielleicht so Richtung 70-80%. Aber einen Sicherheitsabschlag gibt es immer, je nachdem, was für ein Asset dahinter liegt. So, ja. Und dann habe ich ja als Bank, ich gebe jetzt den Kredit an dich, Sascha, und ich habe 100.000 USDT. Und ich gebe dir 80.000 Rubel aus und der Rubel verfällt ja weiter. Also habe ich als Bank ja mit den 100.000 USDT doppelt gewonnen. Ich habe ein relativ sicheres Asset auf meiner Seite liegen. Ja, habe dann nochmal 20% Sicherheitsabschlag, nehme von dir noch fortlaufende Zinsen und habe einen Rubel, der weiter entwertet. Also ist er für mich eigentlich als Bank Win-Win, oder?
Ja.
Habe ich das so sinnvoll zusammengefasst, dass man es verstehen kann?
Ja, ist natürlich unter der Prämisse, dass der Rubel weiter verfällt, in dem Fall. Aber da wird sicherlich Sicherheitsmechanismen geben, also von daher.
Naja, genau. Also das ganz, ganz spannend und ist natürlich aus deren Sicht, aus meiner Sicht, nachvollziehbar und logisch, warum man es tut. Und ja, das war eine Info, die über CoinDesk noch reingekommen ist und die ich einfach mal so als Beispiel mit reinnehmen wollte. Okay, Sascha, so, jetzt nimm uns mal kurz noch in das Innenleben des Sascha Röhrer mit. Was sind jetzt noch so die Dinge, die man kurz vor der Conference so tut? Wie kann man sich das vorstellen? Was sind jetzt so die Hauptaufgaben bis zum 15.09.?
Löcher flicken sind die Hauptaufgaben. Mit Löcher flicken meine ich, da springt ein Speaker ab, da eine Lieferung kontrollieren, die letzten Druckmaterialien bestellen, letzten Abstimmungsarbeiten machen.
Ja, spannend. Ja, wir sind gerade am Schauen. Es wird kein Vorabend-Event geben. Wir waren da in der Planung, oder auch ein bisschen Transparenz reinzubringen. Wir wollten eigentlich wieder sowas Ähnliches machen wie letztes Jahr. Klar, wir wissen alle, in welcher Marktphase wir in dem aktuellen Jahr unterwegs sind. Deswegen nicht ganz so leicht gewesen. Leider ist uns dann auch noch ein Sponsor abgesprungen. Wir hatten es alles geplant, haben jetzt kurzfristig gesagt, dass wir es nicht machen, dass da zu viel Risiko einfach mit zusammenhängt. Aber wenn ihr zur Conference kommt, einen Tag schon vorher da sein solltet, meldet euch gerne bei mir oder bei uns. Und ich denke, dass wir am Vorabend nochmal irgendwo gemeinsam was essen gehen werden oder irgendwie eine Kleinigkeit machen, eine kleine Runde mit vielleicht 20, 30 Leuten, würde ich jetzt mal sagen. Also meldet euch da gerne und dann schauen wir, dass wir da was gemeinsam koordinieren. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Ganz, ganz viel Spaß. Bleibt gesund. Sascha, der Sommer ist ja jetzt vorbei, sozusagen. Ich denke, wir sind jetzt voll im Herbst. Also es wird kalt, es ist unangenehm, es regnet. Also schaut, dass ihr euer Vitamin D...
Weiß ich nicht. Das ist bei euch noch?
Ja, safe. Hier ist mal...
Ist noch. Also bei uns scheint hier noch die Sonne aus dem Herzen.
Echt? Nee, gar nichts. Also im Norden ist gerade schon wieder Mental Meltdown. Ne? Also ist schon wieder Depri-Stimmung angesagt. Ja, okay, na dann, lass dir weiter die Sonne aus dem Arsch scheinen, Sascha, im Süden.
Mach ich.
Und allen anderen eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche und bis dahin alles Gute. Ciao, ciao. Wir hören uns.